Ich lese den Predigtext, der für heute vorgegeben ist. Ein Brief von Sam. Wir finden ihn im Hebräerbrief. Ein Brief, der selber schon ziemlich anspruchsvoll ist. Tiefe Gedanken drin sind. Aber der Text hier, der hat noch einmal ein Stückchen mehr in sich. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde, dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Die uns auch. Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet? Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, Anteil bekommen. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorbeigeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Amen. Liebe Gemeinde, sind wir noch da? Ein tatsächlich wirklich unangenehmer und schwieriger Text, den ich ja nicht einmal selber ausgewählt habe. Aber es tut gut, einmal über einen Text zu predigen, der nicht so zu den Lieblingstexten gehört und so die eigene so über ihre Sohne zu verlassen. Man sagt so bei den Pfarrern, dass Pfarrer im Allgemeinen so über ihre Leben verteilt ungefähr vier, vielleicht maximal vier verschiedene Predigten halten. Sie kommen immer beim Gleichen wieder raus und haben ein bisschen Varianten, vier Varianten, aber im Grunde genommen ist es immer so, das Ähnliche. Ja, es gibt auch nur ein Evangelium, kann man sagen, aber ihr wisst, was ich auch noch sagen will. Und darum tut es gut, einmal über einen Text zu predigen, den man jetzt so vielleicht nicht gewählt hätte. Und da ist jetzt vom Kampf gegen Sünde dreht. Von Zurechtweisung, von Erziehung und sogar von Strophe. Dann aber auch vom Mutfassen, von nach Frieden trachten und von Heiligung. Alles schwergewichtige Themen. Und das erstaunt doch eigentlich, das steht alles im Neuen Testament. Da werden unsere falschen Vorstellungen von einem strafenden und zornigen Gott im Alttestament und einem liebenden und barmherzigen Gott im Neuen Testament ziemlich über den Haufen geworfen. Es wird deutlich, Gott steht nicht für guten Opa total taub. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von einem heiligen Gott, von einem eifersüchtigen Gott, auch von einem liebenden Gott. Der Luther sagt, ein Backofen voller Liebe. Aber auch ein Heiliger. Der Autor vom Hebräerbrief, wahrscheinlich der Paulus, da gibt es ganz große Diskussionen darüber, schrieb den Brief an eine Gemeinde von Judenchristen, also von Menschen, die Juden sind, jüdisch aufgewachsen sind, aber in Jesus von Nazareth im Ersten Testament angenommen. Das Alte Testament ist nicht alt. Es war nur das Erste, vor dem Neuen. Sie sind mit dem Ersten Testament sehr vertraut. Und die befinden sich jetzt, die Adressaten, die den Brief bekommen, die befinden sich jetzt wegen ihrem Glauben unter grossem Druck. Sie leiden unter Verfolgung. Unter dem Kaiser Nero stattgefunden, den 70er Jahren nach Christus. Und das passt zuerst einmal sehr gut zu unserem heutigen Tag, denn es ist heute, der 16. November, ist der Tag der verfolgten Christen. Darf, dass wir uns das jetzt heute auch in Erinnerung rufen, mehr als 380 Millionen Christen sind heute auf der Welt wegen ihrem Glauben in hohem Maß unter Druck und werden verfolgt oder diskriminiert. Trotz allem folgen sie Jesus weiter, kostet sie, was sie will. Da haben wir davon keine Ahnung. Jeder siebte Christ weltweit leidet aktuell unter Verfolgung. Dann gibt es noch andere Weltteile, wo der Prozentsatz viel höher ist. Die Christen damals, die den Hebräerbrief bekommen haben und gelesen haben und das Herz genommen haben, die haben auch unter der Verfolgung gelitten. Der Paulus wird sie jetzt ermutigen und ermahnen, dass sie trotz dem Druck, unter dem sie und im Glauben an Jesus Christus festhalten und in der Beziehung zu ihm können riefen. Aber fangen wir vorne an. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Natürlich hat es schon Märtyrer gegeben. Ein Märtyrer ist einer, der für sein Glaube Zeugnis ablegt. Also wo. Und das war dann der letzte große Kampf, wo es uns alles abverlangt. Sind wir bereit, für unseren Glauben an Jesus zu sterben? Haben wir schon mal davon gehört, dass unser Glaube ein Kampf ist? Ein Kampf gegen Sünde. Ihr merkt schon, der Text ist nicht so angenehm. Ihr habt schon gehört davon, dass Sünde, die Sünde, was immer das ist, dass man das auch mit Zielverfehlung übersetzen kann. Und dann wird so quasi dargestellt, du musst dir vorstellen, es ist wie eine Zielscheibe und dann schießt sich die Pfeil darauf ab und knapp daneben ist auch vorbei. Spielt keine Rolle, wie weit weg, wie weit daneben du schießt. Alles, was im Ziel ist, ist eben daneben und ja. Wer sündigt, so ist die Idee, verfehlt also das Ziel von seinem Leben. Ein Leben, das Gott gefällt. Ein Leben, das ihn ehrt und zum Zug geholt. Wer sündigt, Das steht nicht im Einklang mit Gottes Wille und seinen Geboten. Wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, die ersten drei Kapitel, das sind die wichtigsten Kapitel der Bibel. Wenn wir dann hineinschauen, dann sehen wir, dass mit welchem Zückerli hat die Schlange Eva dazu verlockt, Gottes Gebot durchbrechen, um von dieser Frucht zu essen. Was war der springende Punkt? Nicht, dass die Frucht so gut war. Der springende Punkt war, das war die grosse Verlockung. Oder anders gesagt, ihr könnt dann selber bestimmen, was ihr wollt. Ihr müsst euch niemandem mehr unterordnen. Ihr müsst nicht jemand anderem folgen. Oder modern gesagt, ihr müsst dann nur noch mal Menschen, was für euch stimmt. Als Menschen, als Geschöpfe von Gott, als Kinder von unserem himmlischen Vater, sind wir aber dazu berufen, ein Leben zu führen, wo Gott gefällt. So sagt es der Psalmbeter. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Ihr wisst vielleicht, bei den Juden ist es so, dass sie das ganz wörtlich auch verstehen. Die tun sich dreimal pro Tag Gebetsriemen um den linken Arm binden. Und dabei hat es eine Käpsel drin, wo das wichtigste Gebot, Gebot von der Liebe von Gott und Nächstenliebe, drin innen aufgeschrieben ist. Wenn sie durch eine Tour gehen, haben sie ein kleines Kästchen, man sagt ein Mesusa, haben sie an der Türwand, an der Wand, neben der Tür, und das legen sie an, zum sagen, jawohl, die Weisungen von dir, Gott, die sind in mir innen. Wie können wir Sünde definieren? Ganz einfach. Sünde ist alles, was Gott nicht gefällt. Peter Rapper gesungen, die wichtigsten Schlachten finden in uns selber statt. Unser Kampf gegen die Sünde ist also in erster Linie ein innerer Kampf. Ein Kampf in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen. Und achtet einmal darauf, ob das stimmt. Die Überzeugung steht, ich komme zu kurz. Das ist unsere grosse Angst. Wir können etwas vorbehalten bleiben. Ich will doch selber bestimmen. Und die Sünde sagt, hey, jo, bestimm doch selber. Und weil sonst kommst du zu kurz. Sonst machst du Zweite. Und so bitten wir auch ganz bewusst im Unser Vater-Gebet, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Wir kennen das, wir kennen die Versuchung. Und wir bitten Gott, hilf uns, dass wir nicht dort reinkommen. Es gibt auch solche, die sagen, ja, aber Gott führt ja gar nicht in Versuchung. Dann könnte man auch beten, und führe uns in der Versuchung, nämlich aus der Versuchung raus, dass wir Nein sagen können. Und doch, ihr seid jetzt alle so ganz brav da, aber gell, wir wissen, dass wir trotzdem immer wieder versagen. Wie verhalten wir uns, wenn niemand schaut? Wenn uns niemand sieht? Ist es dann, wenn wir die einzelnen Schlachten halt eben doch verlieren? Schon der Johannes hat das gewusst, wenn er geschrieben hat, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, sind wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie also können wir ein Leben erleben, wo Gott gefällt und den Kampf gegen die Sünde wenigstens immer wieder einmal gewinnen? Und es stimmt schon, es ist tatsächlich nicht immer einfach. Zuerst die Bibel lesen. Wenn wir wirklich so leben wollen, dass es Gott gefällt, kommen wir nicht drum herum, die Bibel zu lesen. Das ist die Heilige Schrift, das ist Gottes Wort an uns. Was will Gott uns heute sagen? Und dann ja, werden wir vielleicht eben, haben wir ein bisschen schlechtes Gewissen und wir denken an unsere Sünden, die wir versagt haben und was wir ja, falsch gemacht haben. Aber wisst ihr was? Gott interessiert sich eigentlich gar nicht für unsere Sünden. Gott ist kein Strichli-Gott, der so quasi im Verborgenen hinter uns steht mit seinem Notizblock und sagt, ah, es ist schon wieder eine Sünde, machen wir einen Strich, ja, wieder eine Sünde. Als ob er einer wäre, der Freude hat, wenn wir reingehen. Als ob er einer wäre, der dann quasi sagt, so, und am Schluss tun wir zusammenzählen, dann tun wir es dem anderen unter die Nase reiben. Gott ist nicht an dem interessiert. Er will, dass unser Leben gelingt. Die 10 Gebote, das ist so quasi der kürzeste Gesetzestext, den es gibt, oder die kürzeste Zusammenfassung von den Anweisungen, die Gott uns schenkt, damit unser Leben gelingt. Alle Gesetzgebungen von der westlichen Welt haben diese 10 Gebote als Grundlage. Alle Gesetzgebungen sind ursprünglich auf diesen 10 Geboten aufgebaut. Ich weiss, in der Schweiz sind wir dran, eins nach dem anderen abzubauen. Ehebruch ist nicht mehr im Zivilgesetz drin. Sonntagsheiligung, das lösen wir auf mit 24/7 und so weiter. Aber ursprünglich sind die alle so drin gewesen. Und wenn wir den jetzt doch halt einmal daneben hauen, dann ist Gott daran interessiert, dass wir von hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kennt der Spruch vielleicht? Ich finde den unverschämt gut. Oder anders gesagt, hinfallen ist menschlich, liegen teuflisch und wieder aufstehen göttlich. Wenn wir einmal gefallen sind, wenn wir einmal daneben gehauen haben, dann geht es einfach darum, so schnell wie möglich wieder aufzustehen. Nicht liegen zu bleiben, nicht zu verzweifeln über uns selber. Jesus ist mit unserer Sünde fertig geworden. Darum kann uns die Sünde nicht mehr fertig machen. Wenn es doch passiert, flüchten wir zu Jesus, bekennen unsere Verfehlungen und nehmen seine Vergebung an und gehen weiter. Das Zweite, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, klingt dann am besten, wenn wir mit ihm im Gespräch bleiben. Vergessen wir nicht, Gott ist immer nur ein Gebet weit weg. Jeden Moment, an jedem Ort, wo wir sind, können wir uns an Gott wenden. Und so, wenn wir mit ihm im Gespräch bleiben, dann haben wir die Beziehung und bekommen die Kraft. Und wenn wir nicht wissen, wie beten, dann lesen wir dazu im Römerbrief. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Der Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Vertrauen wir also darauf, dass uns der Heilige Geist hilft beim Beten, manchmal mit einem ganz einfachen und wortlosen Seufzer. Mir ist mal Einzelheiten detailliert. Und weißt du, das ist wegen dem schwierig, das ist wegen dem schwierig und der ist sowieso blöd und dann hat man das auch schon gemacht und alles versucht in Detail eben zu bringen. Können wir schon. Aber ich habe so das Gefühl, dass Gott das so hört und dabei lächelt und sagt, weißt du, ich weiß das alles. Ich kenne das alles schon ein bisschen besser, als du das jetzt schilderst. Und der dritte und letzte Teil, Der Heilige Geist. Bis jetzt haben wir die ganze Sache hier von diesem Bibeltext ja nicht näher angeschaut, was Zurechtweisungen, Strophen und Erziehung angeht. Und das hat auch mit mir zu tun. Ich habe nämlich noch nie eine Strophe von Gott erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott mich straft. Auf jeden Fall nicht in der Art, wie ich eine Strophe verstand. Ja, auch ich sündige, und zwar regelmäßig. Und ich lebe von der Vergebung. Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass Gott mich straft, wenn ich leiden muss. Wenn ich mein Leiden bedenke, dann hat es immer eigentlich mit dem zu tun, dass ich das als eine Konsequenz von meinem Fehlverhalten interpretiere. Zum Beispiel, wenn ich einen Bus kassiere, für zu schnell zu fahren. Und manchmal ist es ironisch. Einmal bin ich in einen Gottesdienst gefahren, also nicht hier an, sondern anders. Und habe ich eine Predigt. Und auf dem Hinweg hat es geblitzt. Dann bin ich heimgefahren, alles vergessen gehabt, hat gerade nochmal geblitzt. 290 Stutz. Aber muss ich das jetzt als Strophe verstehen von Gott? Nein, aber ich habe das nicht als Strophe verstanden. Oder wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann kann das darum sein, dass mich schlechte Gewissen blockt. Weil ich zum Beispiel schlecht über jemand anderen gedacht habe oder jemandem nicht geholfen habe, obwohl ich es können. Und natürlich kenne ich die Geschichte vom Hiob, wo enorm viel hat leiden musste. Aber gerade diese Geschichte will uns sagen, dass das Leiden, unser Leiden, eben nicht immer auf ein Fehlverhalten zurückzuführen ist. Der Hiob hat ja gar nicht falsch gemacht. Und die Geschichte vom Josef, der von seinen Brüdern in Sklaverei verkauft ist, hätte ja auch nur bedingt etwas dafür können, dass das passiert ist. Klar, er war sehr hochnäsig, hat sich über seinen Vater und über seine Brüder gestellt und dann haben sie einmal die Nase voll von ihm. Aber eine Strophe von Gott. Ihr merkt also, ich bin mit dem Predigtext nicht fertig geworden. Oder es ist nicht immer einfach. Was ich allerdings schon vielfach als Erziehung von Gott erlebt habe, ist das, was wir im Römerbrief lesen. Siehst du nicht, wie Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will? Für mich ist das ein Schlüsselsatz. Gott begegnet uns mit so viel Güte. Und mit so viel Liebe und mit Annahme, mit Verständnis, mit Vergebung, dass das eigentlich die beste Motivation ist, umzukehren. Den Weg mit Gott wieder zu wählen und zu gehen. Jeder, der verheiratet ist, weiß das. Man sollte doch jetzt das machen oder das nicht mehr machen und das x-mal wiederholen. Es wird nichts nützen. Auch wenn sie es ein paar Mal macht, mir zu lieb. Wenn ich nicht daheim bin, macht sie es dann nicht mehr. Aber wenn ich sie annehme und das als Wunsch äußere, sie aber nicht muss erfüllen. Ein Wunsch muss man nicht erfüllen. Ein Wunsch ist ein Wunsch. Wenn ich es ihr mit viel Liebe sage, dann kann es gut sein, dass sie das gern ändert. Als Antwort auf meine Liebe, eine Antwort aus Liebe. Liebe Gemeinde, sind wir also offen für die Güte von Gott und fürs Bewecktwerden durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Ich schließe mit einem Bibelvers aus dem Anfang von dem 12. Kapitel vom Hebräerbrief. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.